Herzlich willkommen. Die Reihen lichten sich etwas, liegt bestimmt an der Zeit. Wir haben den letzten Vortrag jetzt vor uns. Wir begrüßen dazu den André Neugebauer und sein Thema wird sein Open Source Client Management mit OPSI. Los geht's.
Wunderbar. Ich begrüße Sie und euch alle, Freunde des befragten Flossenvogels, die ihr seid, nehme ich an, oder es werden wollt. In meiner Firma, die ich gleich noch kurz ein bisschen vorstellen möchte, sind wir auch Freunde von Linux. Historisch gewachsenermaßen haben wir aber auch viel mit Windows zu tun gehabt. Es gibt also wenige Flame Wars, Grabenkämpfe oder dergleichen, beziehungsweise das liegt uns fern. Umso logischer war es, dass wir also jetzt ein Client-Management inzwischen haben. OPSI, ich nehme an, ihr habt das vielleicht in der Ankündigung des Talks schon gelesen, deswegen seid ihr ja vermutlich hier, dass wir ein Client-Management haben, welches sich sowohl mit Windows als auch Linux-Clients beschäftigen kann. Und über dieses OPSI möchte ich also jetzt ein bisschen sprechen, beziehungsweise ich wollte es möglichst unlangweilig gestalten, indem ich ein bisschen eine Live-Präsentation mache. Ich hoffe mal, das gelingt auch so. Das werden wir gleich sehen. Ansonsten müsste man da vielleicht nochmal im Nachgang das nochmal vielleicht nachholen. Ja, wie gesagt, UIB ist also die Firma, bei der ich arbeite. Wir sitzen in Mainz. Die Firma gibt es seit Mitte der 90er Jahre. Das erste OPSI-Release gab es 2004. Mit dem Anspruch, mittels Linux-Server, also Windows-Clients, betreiben zu können. Inzwischen haben wir eine etwas weitere Verteilung erreicht. Da gibt es bei uns auf der Webseite eine OPSI-Map, in die man sich freiwilligerweise eintragen lassen kann, wenn man denn meint, OPSI-Anwender, wie wir sie nennen, oder eben Administrator zu sein. Das heißt, diese Karte erfüllt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie ist trotzdem für uns immer wieder schön und interessant, weil es also doch, weil wir internationaler geworden sind, unsere beliebtesten Objekte auf dieser Karte sind diese mit dem kleinen Schiffchen dran. Das sind also die AIDA-Kreuzfahrtschiffe, die auch ihre Positionen regelmäßig aktualisieren, um uns mitzuteilen, wo sie denn gerade, ob sie einsetzen. Hier kann ich jetzt nicht zoomen, diese Karte ist also auf unserer Webseite verfügbar, da kann man sich also entsprechend ein bisschen umgucken, wenn man das möchte, um herauszufinden, wie im Moment die Nutzungslage von OPSI ungefähr sein könnte. So, wie gesagt, ich möchte eine kleine Demonstration machen, wir stellen uns vielleicht vor, wir sind OPSI, also wir sind Administrator und wir haben einen Schulungsraum, den wir mit Clients bestücken wollen oder der Schulungsraum ist vielleicht schon bestückt, aber es gibt also regelmäßig die Notwendigkeit, dort Betriebssysteme aufzuspielen, mit Software zu pflegen und so weiter. Das könnte man also, wir fangen gleich mal mit der Demonstration an. Das wäre, das Schönste wäre sozusagen, man stellt einfach in einer Benutzeroberfläche das Betriebssystem auf Setup. Bin ich noch zu hören? Hört man das? Okay. Man stellt das Betriebssystem auf Setup, schaltet den Client an. Also in diesem Fall könnte es natürlich auch ein Server sein. Und dann möchte ich eigentlich schon fertig sein. Und wenn ich entsprechende Vorarbeit geleistet habe, wäre das mit OPSI auch der Fall, ja, weil jetzt findet also, sag ich mal, der Standard-Setup-Prozess von OPSI statt. Hier wird unser Boot-Image gebootet, welches wir intern pflegen. Gibt es leider nicht viel zu sehen, außer ein paar Fehlerzeilen, die noch nicht ausgemerzt wurden. Und sie werden momentan auch nicht von dem Bildchen überdeckt, weil dafür kein Platz mehr ist im Boot-Image. Es wird also von uns gepflegt, ist also ein Live-Linux, was in dem Moment dann läuft und welches uns ermöglicht, auf dem Client also bestimmte Aktionen zu tun. Schlussendlich soll da also ein fertiges System hinten rausfallen. Das werden wir in Kürze also sehen. Normalerweise kann man davon ausgehen, mit also heutzutage üblicher Hardware, dass man in so 20 Minuten ein fertiges Linux verschiedener Geschmacksrichtungen oder auch ein Windows aufgesetzt haben könnte, wobei man beim Windows noch damit rechnen muss, dass man vielleicht noch die Patche mit einspielen möchte. Das kann bei so einem Windows 7 heutzutage schon mal noch locker anderthalb Stunden dauern, mindestens. So, hier nochmal jetzt im Prinzip unser, also rudimentäres Interface des Boot-Images. Ich werde es vielleicht ab und zu zwischendurch mal einblenden, da kann man sozusagen ein bisschen was sehen. Wirklich spannend ist es nicht. Sie sind alle vermutlich darin qualifiziert, Fortschrittsbalken zu betrachten. Das kann man also auch hier sehr schön tun. So, jetzt würde ich nochmal, wo ist meine Maus, zeigen, wie das Ganze auf einem Windows sozusagen aussehen würde. Auch relativ unspannend, das ist ein Zeitraffer-Video, deswegen geht es jetzt etwas fixer. Ja, wir kopieren das WinPE. Das WinPE wiederum kümmert sich darum, dass die Windows-Betriebsinstallationsdateien auf dem Client landen, bootet dann entsprechend in den Client und als letzte Aktion wird jeweils unser OPSI-Client-Agent installiert, der uns halt ermöglicht, nachher mit dem Gerät zu kommunizieren. Bei einem Setup eines Linux-Geräts sieht es ein bisschen anders aus. Abhängig von der Distribution wird also entweder mit dem distributionseigenen Installer ein entsprechendes Seed-File bearbeitet oder es wird mit einem Change-Root entsprechend in die Installation gewechselt und dann das ausgeführt. So, genau. Bitte? Ja, das weiß ich nicht. Jetzt. wir rebooten eigentlich, wie gesagt, ins WinPE, nach dem WinPE in das dann zu installierende Windows. Dann nochmal für den Client Agent und dann hängt es davon ab, wie viel Patche man noch installiert. Da wird es auch noch einige Reboots geben, vermutlich, ja. Können wir schauen, wie es unserem OpenSUSE geht. Da unten ist der Fortschrittsbalken, ganz wichtig. Jetzt stellt sich vielleicht die Frage für euch und Sie, wie kann man so ein System also möglichst zeitsparend aufbauen? Das ist also ein Punkt, über den wir uns auch immer wieder Gedanken machen, weil wir ja möchten, dass, sage ich mal, unsere potenziellen Kunden, ja, wir sind eine Open-Source-Firma, wir stellen die Software frei bereit, kann jeder benutzen, deswegen auch, wenn ich einen Schulungsraum also ausstatten möchte, kein Problem. Lediglich, wenn ich kostenpflichtige Erweiterungen, die wir also für den Enterprise-Bereich bereitstellen, nutzen möchte, dann könnte es sein, dass ich entsprechende Beträge auch an die Firma überweisen müsste, um was nutzen zu können. Ansonsten ist es also möglich, das komplett frei einfach so aufzusetzen. Das ist die vorherige Folie. Die wollte ich also jetzt zeigen. Ich habe versucht, den Text möglichst in Grenzen zu halten, wie man hier sieht, weil ihr mir ja zuhören sollt. Wir stellen also bereit, wie gesagt, das ganze System. Wir stellen bereit auch dazu eine umfassende Dokumentation. Die ist zu finden auf entweder download.uib.de oder erstmal auf unserer Webseite, ist entsprechend verlinkt, sieht ein bisschen schöner aus. Diese Dokumentation gliedert sich in ein Getting Started Dokument. Das heißt so viel wie die VM, die man herunterladen kann auf download.uib.de, kann man mit diesem Dokument problemlos in Betrieb nehmen. Unabhängig davon, auf welcher Distribution man sich bewegt. Ja, es kann also es sind alle großen Distributionen, die wir unterstützen. Sprich, Debian, Ubuntu, OpenSUSE, auch die Enterprise Linux, also Slash und Red Hat, CentOS geht. Und wenn man möchte, kann man auch mit dem Univention UCS, also Univention Corporate Server, OPSI-Server betreiben. Ja, ich folge also entsprechend unserer Installationsanleitung. Wenn ich jetzt ein Linux in Betrieb nehmen möchte, muss ich noch daran denken, den OPSI-Linux-Support zu installieren. Das wäre also ein Betriebssystempaket, was wir mitliefern. Auch dazu gibt es dann wieder genauere Beschreibungen in unserem Getting Started, was man genau tun muss. Im Großen und Ganzen legt man also lediglich zur Betriebssysteminstallation die Quellen des Betriebssystems, also sprich die CD oder DVD, die man vom Hersteller bekommen hat, in einem NFS-Share auf unserem OPSI-Server ab. Wenn man in Windows installieren möchte, legt man halt die Windows-DVD dorthin, wo wir es vorschlagen. Und dann kann man im Prinzip schon loslegen. Warum ist das so? Wir liefern einen TFTP-Server mit, der leicht angepasst ist von uns, heißt OPSI-ATFTP, das Betriebssystempaket. Und wenn ich also ein Gerät anschalte, ich nehme an, ihr kennt das, dann möchte es als erstes eine Netzwerkadresse beziehen, vorausgesetzt, ich boote also vom Netzwerk. Ja, TFTP-Boot schließt also als erstes DHCP ein. Wir bekommen eine IP angeboten. Wir bestätigen, dass wir die haben wollen. Also hier ist das Angebot. Ne? Interessant am Angebot ist, glaube ich, ist das da schon zu sehen, dass wir einen Next-Server mitgeliefert bekommen. Hier noch nicht. Ich sehe ihn gerade natürlich nicht. Hier unten, Next-Server, genau. Ja, das ist also in dem Fall der Server in meinem, also die IP in meinem NAT-Netz. Das wird nochmal bestätigt und anschließend kann ich also über TFTP das entsprechende Source-File laden und deswegen funktioniert also mein TFTP-Boot. Ich muss also nichts weiter am Client tun. Um alles Weitere kümmert sich also der soeben aufgesetzte OPSI-Server, das heißt, wir liefern die Softwarepakete, ich zeige das vielleicht mal, die man also für diese Installation nachher benötigt. Die liefern wir entsprechend mit. Ich lade mal neu, dann sehen wir, dass unsere Installation also am Laufen ist. Und wir sehen jetzt im Grunde hier zwei Laschen. Die eine ist die für Netboot-Produkte, das heißt, das sind ja, Produkte, die wir also ausliefern, die über PXE zu erreichen sind. Und die anderen Local-Boot-Produkte wären also Software-Pakete, die man sich entweder selber schreibt oder die man von verschiedenen Repositories beziehen kann, die man dann auf die Maschinen entsprechend auf installieren kann. Genau. Ich wollte mal schauen. So. In dieser Oberfläche ist so der Punkt, den ich noch nicht besprochen habe, ist also die Darstellung der Clients natürlich. Das heißt, in dem Moment, wo ich einen Client anlege, entweder tue ich das per Hand, indem ich einfach die MAC-Adresse mitteile und einen Hostnamen. Das reicht schon, sofern der Client im DNS auflösbar ist. Andernfalls müsste ich auch die IP noch eintragen. So kann ich ihn anlegen oder ich kann den Client anlegen, indem ich unseren Client-Agent auf dem Gerät verteile. Mal schauen, wie es unserem OpenSUSE geht. Das läuft also nach wie vor schön und tut das, was es soll. Wir könnten noch mal schauen. Nach der Installation gibt es also Pakete, die das letzte Mal installiert wurden. Wenn ich also das nächste Mal oder wenn ich jetzt diesen Client reinstalliere, ja, wird automatisch der OPSI-Linux Client Agent am Schluss installiert. Und er stellt fest, vorher waren verschiedene Softwarepakete auf diesem Client installiert, also installiere ich sie anschließend natürlich wieder, weil vermutlich gehe ich davon aus, dass ich aus irgendeinem Grund den Client erneut auf Setup stellen wollte. Das ist einer dieser Fälle, an denen man merkt, dass man sich bei UIB vor allen Dingen Gedanken darum macht, was der normale Prozess im Admin-Alltag sein könnte. Ja, wenn ich einen Hardware-Defekt habe, natürlich will ich mir nicht lange drum Gedanken machen, was war das vorher für ein Client. Ich kann ihn einfach neu wieder aufsetzen und die Pakete werden also entsprechend übernommen. So, wenn ich also bereits Betriebssysteme aufsetzen kann, wäre die nächste Frage, wie kann ich meine Landschaft nachher pflegen? Denn mit einem Betriebssystem, so wie es vom Hersteller kommt, kann man in den seltensten Fällen schon was anfangen, beziehungsweise möchte es genauso nutzen, sondern es muss angepasst werden an die ganz konkrete Situation. Das meint natürlich auch gleichzeitig das klassische Konfigurationsmanagement. Ich möchte ein paar Wochen später natürlich das Update für Software installieren. Ich möchte vielleicht bestimmte auf Windows-Maschinen bestimmte Registry-Keys setzen. Ich möchte bestimmte Config-Files anpassen. Und dazu brauche ich also sozusagen ein Vehikel. Das ist unser Client-Agent. Und dieser Client-Agent spricht eine sehr simple Skriptsprache, nämlich OPSI-Skript. Bis vor kurzem, also jemand, der OPSI schon kennt, wundert sich vielleicht, bis vor kurzem wurde es also WinSt geheißen, weil es entstanden ist durch die Anforderungen, Windows-Maschinen zu pflegen. Inzwischen heißt es also OPSI-Skript und ich möchte mal kurz zeigen, wie so ein Skript ungefähr aussehen kann. Ein sehr einfaches Skript könnte also so aussehen. Diese Skripts sind im Ini-Style gehalten, so simpel wie möglich, wie gesagt. Jedes Skript benötigt eine primäre Sektion, die da heißt Aktionen oder auch Actions. Und so eine Sektion ist immer so groß, beziehungsweise dauert so lange, bis die nächste Sektion eingeleitet wird durch eckige Klammern. Ist vermutlich kein Geheimnis und auch schon bekannt. Und diese primäre Aktion ist also unsere Steuersektion, während dann die weiteren sekundäre Sektionen sind, die die eigentlichen Aktionen enthalten. Stimmt heutzutage nicht mehr ganz. Man kann also zum Beispiel Shellcores, die man sonst umständlich skripten musste, auch direkt in der primären Sektion abwerfen. Also da ist auf jeden Fall Entwicklung drin. Ja, und hier sehen wir jetzt also, dass ein TideVNC-Server installiert werden soll. Das ist erstmal relativ unspannend, weil ich diesem TideVNC-Server also einen Silent-Schalter mitgeben kann. Bei den häufigsten die meisten Softwareprodukte, die man zum Beispiel für Windows findet, das ist sozusagen ja die klassische Installation, die wir so machen, haben also so einen Silent-Schalter, deswegen geht das. Auf Linux ist das eigentlich nie ein Problem. Bekanntermaßen nutzt man einfach das Paketmanagementsystem und solange wieder kein Fehler zurückkommt, ist das eigentlich unproblematisch. Ich möchte also diesen WinBadge-Server installieren und dann ist es aber gleichzeitig noch so, dass dieser ich möchte diesen TideVNC-Server installieren und der fragt aber trotzdem, auch wenn er silent installiert wird, mit einem Fensterchen nach einer Bestätigung. Und da kann ich direkt ein weiteres Feature unserer Skriptlandschaft zeigen. Ich kann also mit einer execwith-Sektion kann ich beliebige weitere Skriptsprachen in OPSI-Skript einbinden. Das heißt, der Text, der tatsächlich in dieser Sektion dann unten auftaucht, wird als Textdatei dem Client Agent bzw. dem Skriptinterpreter übergeben und wird mit dem entsprechenden Interpreter, den ich angebe, in diesem Fall AutoIT, wird er ausgeführt. Ja, das AutoIT wird dann also auf ein Fenster warten, was im Titel irgendwo Confirm stehen hat und wird das in diesem Fall ablehnen. Das wundert mich jetzt ein bisschen, so genau habe ich mir das Skript nicht angeguckt, aber es wird behauptet, es funktioniert. Der Mechanismus, darum geht es ja natürlich, ne? Der Mechanismus, denke ich, wird also klar. Man kann weitere Skriptsprachen einbinden. Insbesondere kann man also auch Oberflächensteuerung, wenn es denn mal sein muss, mit dem OPSI-Skript relativ einfach erreichen. Um mal ein Linux-Skript zu zeigen, sie können also beliebig komplex werden. Ich möchte jetzt zum Beispiel niemanden, der die Skripte noch nicht so kennt oder ja, mit der Syntax nicht so vertraut ist, das Skript von unseren Microsoft Hotfixen zeigen, die wir also auch anbieten als Softwarepflege monatlich. Die sind also ausreichend komplex, ja, mit entsprechenden Steuerstrukturen auch. Ich habe mal ein Skript für den JEdit auf einem Linux ein bisschen eingekürzt. Das ist jetzt also nicht funktional. Das heißt, wer Fehler findet, kann sie entweder behalten oder vielleicht auch laut schreien. Das fände ich jetzt interessant, ob man sie so schnell erkennen kann. Zu sehen ist auf jeden Fall, dass wir uns in einem solchen Skript also Variablen deklarieren können, recht einfach. Dass wir das Betriebssystem feststellen können. Ja, klar, wenn wir also nicht auf, wenn wir den String Linux sozusagen, also wenn ich GhettoS sage, kriege ich also Windows oder Linux zurück. Das sind also entsprechende Methoden, die wir integriert haben, die der Skriptinterpreter kennt. Wenn wir also nicht auf dem Linux sind, dann sind wir auf dem falschen Betriebssystem. Wir können noch ein Bildchen einblenden für den Fall, dass wir eine grafische Oberfläche haben und können dann also noch verschiedene weitere Details auslesen, weil man möchte natürlich feststellen, auf welchem Linux genau bin ich denn nun und welches Paketsystem muss ich hier ansprechen. Ja, wenn ich also auf dem Debian bin, hier sehen wir auch schon entsprechend die Steuersektionen, die Steuerstrukturen recht komplex geworden sind. Also bis vor kurzem musste man also noch komplexe If-Konstrukte schreiben, um einen solchen Switch-Case abbilden zu können. Inzwischen geht das also deutlich eleganter. Und hier sehen wir dann wieder, wir sind wie gesagt in der primären Sektion. Hier werden also dann weitere Skripte aufgerufen, also nicht Skripte, sondern Sektionen. Ja, und da erklärt sich im Grunde dann auch, was eigentlich passiert. Wenn ich zum Beispiel ein Repository hinzufügen möchte, kann ich das also dergestalt tun. So in etwa sieht so ein Skript aus. Genau. An dieser Stelle ist es vielleicht hilfreich, wenn ich nochmal darauf verweise, dass wir also eine sehr umfangreiche Dokumentation haben. Das gerade mal ganz kurz. Hier ist das. Wir haben also, wie gesagt, ein Dokument zum Getting Started. Das heißt, wenn man direkt anfängt, ist also sequenziell beschrieben, was man tun müsste, damit man also so einen Server zum Laufen bekommt. Wenn man schon ein bisschen Kenntnisse hat, wäre das OPSI Manual sozusagen das richtige Handbuch. Da sind sämtliche Erweiterungen beschrieben, sämtliche Funktionalitäten des Servers, Details, auch zu unseren Schnittstellen, serverseitig sozusagen über Python erreichbar oder aber von außen über eine Webschnittstelle, dort sprechen wir JSON. Und wenn man sich mit unserer Skriptsprache beschäftigen möchte, gibt es also zwei weitere Dokumente. Das eine ist das komplette OpsEvinced Manual, wo man also jegliche Details findet. Ich habe jetzt mal die Evinced Reference Card aufgemacht, wo man also sehr zügig, wenn man denn jetzt mal in die Verlegenheit kommt, ein Skript selber schreiben zu wollen, sich informieren kann, was genau man tun kann. Die primären Sektionen lasse ich jetzt vielleicht mal weg, aber für sekundäre Sektionen sieht man also sehr schnell, was man in so einer Sektion also tun kann. Ja, man kann zum Beispiel an manchen Punkten, dort nämlich, wo Windows verlangt, dass jetzt doch bitte nochmal mit administrativen Rechten gestartet wird oder mit höchsten Rechten oder wie genau man das auch nochmal bezeichnet, obwohl man eigentlich schon System-User ist, könnte man also zum Beispiel dieser Sektion den Schalter Run Elevated mitgeben. Wir können, wie wir schon gesagt haben, mit execwith verschiedene andere Interpreter ausführen. Hier wäre mal ein Beispiel für die PowerShell. Wir können natürlich Dateien bewegen auf dem System. Das ist jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig spannend. Wir können die Registry verändern. Ah, doch, spannend wird es hier. Aha, das sind Sachen, die ich auch neulich erstmal gesehen habe. Inzwischen kann man also sowohl auf Windows als auch Linux entsprechende Symlinks anlegen. Ihr seht schon, es soll also simpel sein, so dass man recht zügig Dinge, die man auf vielen Clients tun kann, auf eine einfache Weise in einem einfachen Skript zusammenfassen kann. Ja. Wir können Service Calls am Server machen, kann man also sagen, ich möchte jetzt ein bestimmtes Produkt auf Setup haben, für meinen eigenen Client, solche Sachen. Schauen, wie es inzwischen unserem unser OpenSUSE sehen wir schon, sieht jetzt soweit fertig aus. Sieht soweit fertig aus und wir können noch mal schauen, was genau jetzt da passiert ist. Ich lade noch mal neu. Hat sich jetzt nichts verändert. Vermutlich sind diese Softwarepakete entsprechend installiert worden, 17.26 Uhr. Das könnte also stimmen, sollte gerade eben gewesen sein. Eine andere Möglichkeit, das nachzuvollziehen, wären unsere Logdateien, die so umfassend wie nötig ausfallen, sage ich mal. Also wir sehen jetzt hier, dass wir uns im Log-Level 1 bis 6 bewegen. Das kann man auch durchaus noch weiter aufdrehen, wenn man der Meinung ist, entweder sich genauer informieren zu wollen oder aber Fehler finden zu müssen. Jetzt könnte man also hier nachschauen, was zum Beispiel bei dem System Update passiert ist. Das kann ich jetzt leider nicht zoomen, aber ich hoffe, dass das einigermaßen zu sehen ist. Wir stellen also fest, vielleicht grob, dass wir eine Serververbindung haben, wer wir sind, was wir installieren wollen und so weiter. Und hier sehen wir entsprechend die Details, die wir uns vorhin mal im Skript angeschaut haben. Die gleichen sich also sehr, weil wir natürlich auch so faul sind, dass wir die Skripts nicht jedes Mal wieder neu schreiben, sondern die werden natürlich wieder verwertet. Ja, und dann kann man also entsprechend zum Beispiel in Stringlisten sich verschiedene Details zum System zum Beispiel anschauen. Gut. Das hatte ich jetzt mir selbst schon vorweggenommen. Ich sage es nochmal, unsere Dokumentation ist also nicht so, dass wir eine für intern haben und eine, die wir rausgeben, sondern alles, was wir uns selbst dokumentieren, was wir zu dem System sozusagen wissen, ist im Manual zu finden. Allerdings haben wir selbst intern manchmal Schwierigkeiten, dort die richtige Stelle zu finden, so ohne weiteres, weil es halt eben sehr umfassend ist. Das ist also, wie gesagt, auch die Stelle, wo dann möglicherweise Support unsererseits von unseren Kunden angefragt wird. Das ist, wie gesagt, unser Geschäftsmodell. Normalerweise lässt sich der Server, nicht normalerweise, sondern der Server lässt sich, so wie er ist, frei benutzen. Erst wenn man Spezialfälle anwenden möchte, wäre es also so, dass man zu den Entwicklungskosten dieses Moduls einen einmaligen Beitrag leistet. Und wenn das Modul abbezahlt ist, wir nennen das Kofinanzierungsmodell, wird also dieses Modul dann auch entsprechend freigegeben. Das betrifft also im Moment noch diese Module. Das MySQL Backend ist noch in der Kofinanzierung. OpsiVM Capture, ich möchte es vielleicht da nicht zu viel dazu sagen. Wenn es interessiert, der kann da gerne auch noch mit mir sprechen oder sich anderweitig informieren. Das ist auch alles erklärt. Linux Client Agent ist klar. Ist der Agent für Linux klar, das meine ich, ist klar. Ich möchte dazu aber sagen, dass es also möglich ist, oder ich möchte nochmal betonen, Linux Clients, also sprich Geräte, die man also am OPSI-Server betankt, kann jeder mit der freien Version komplett aufsetzen und diese Geräte auch nachher weiter benutzen. Es ist auch möglich, ohne von uns diese, also eine Modul- oder eine Freischaltdatei zu haben, ist es trotzdem möglich, den Client Agent zu benutzen. Nach 15 Starts, also sprich, wenn er 15 Mal eine Konfiguration auf dem System vorgenommen hat, möchte er aber trotzdem dann diese Freischaltdatei und damit sozusagen die Kofinanzierung einfordern. Das heißt, wir sind da relativ behutsam, vor allen Dingen auch jetzt gerade im Linux-Bereich, weil wir uns natürlich freuen, wenn wir jetzt nicht mehr nur Windows verteilen und betreuen, sondern halt auch Linux in Zukunft hoffentlich verstärkt. Ja, UEFI-Support hat uns also auch Entwicklungszeit gekostet, ist deswegen noch in der Kofinanzierung, können wir aber. WAN-VPN ist eine Lösung, mit der man Notebooks zum Beispiel an relativ dünnen Leitungen extern betanken kann. Und wir bieten Lizenzmanagement an. Mit einer Geos-Connector ist gemeint, dass man also die OPSI-Installation noch ein bisschen genauer überwachen kann. Genau. Um sich Hilfe zu holen, sofern man noch nicht Supportkunde bei uns ist, wäre unser OPSI-Forum angeraten. Wir haben allerdings einen Blog, in dem es technische Details zu bestaunen gibt. Und unser Source Code ist, wie gesagt, wir sind Open Source, freigegeben auf github.com. Und wenn man es also dann geschafft hat, so einen OPSI-Server in Betrieb zu nehmen, hat man entsprechend, auch wenn man einen PC-Pool betreuen muss, wieder mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben. Ich habe einfach mal nach Pool gesucht und das gefunden und das fand ich dann etwas erheiternd. In diesem Sinne. Ich hoffe, ich habe einen Einblick geben können, was ungefähr nötig ist, um mit OPSI zu starten, das vielleicht auszuprobieren. Wir haben also permanent mit neuen Usern zu tun im Forum. Man kann uns auch anrufen, man kann auch danach fragen. Wir sagen dann schon Bescheid, wenn wir der Meinung sind, es wird zu viel Zeit in Anspruch genommen. Wir finden, OPSI macht Spaß, OPSI ist offen. Es hat, wie gesagt, freie Schnittstellen. Man kann andere Systeme entsprechend anschließen, logischerweise, wie das also im Open-Source-Gedanken so verankert ist. Und wir versuchen, den so entsprechend weiterzuleben und zu tragen. Vielen Dank.
Gibt es eventuell noch Fragen?
Danke für die Einführung. Wie gut ist denn die Verbindung zu Univention, zu UCS? Also ich nehme an, wenn man in der Management-Oberfläche den Client anlegt, dass dann so Sachen wie MAC-Adresse, IP-Adresse, Namen mit übernommen werden. Geht das inzwischen auch mit den Produkten oder geht das überhaupt? Ich habe das noch nie gesehen, sagt die Frage.
Es geht, Entschuldigung, mit den Produkten?
Also kann ich jetzt zum Beispiel auch Produkte schon anwählen, also das, was ich normalerweise hier auf im Config...
Config-Add heißt das, also wir sagen Config-Add.
Produktkonfiguration machen würde, ja. Ob man das inzwischen auch in der Management-Oberfläche machen kann von UCS.
Von UCS. Da muss ich ehrlich sagen, muss ich passen. Zur Schnittstelle ist gesagt, dass es dort einen Connector gibt, der das UCS mit dem OPSI verheiratet im Prinzip, beziehungsweise eine Synchronisation eben erreicht. Ich weiß bisher noch nichts davon, dass es dort auch um die Produkte geht. Ich weiß aber auch, dass an dieser Stelle, dass das im Moment ein bisschen brach liegt, sage ich mal vorsichtig, und dass es so sein wird, dass, dass wir das mit übernehmen, und zwar mit dem Direct-Jury-Connector. Wir haben also jetzt auf der CeBIT nächste Woche wird vorgestellt ein Connector, mit dem wir also an LDAP oder AD, was eben gerade da ist, anbinden können bzw. synchronisieren können ein Stück weit. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das sozusagen erstmal das Tool der Wahl, um diese Synchronisation zu machen. Und da gibt es erstmal nicht direkt auch schon gar nicht in der Oberfläche sozusagen irgendwie eine Property für die Produkte. Von daher denke ich erstmal nein. Der andere Punkt ist immer der, wenn es da Interesse gibt, Notwendigkeit oder wie das auch immer ist, Ideen, einfach mal mit uns sprechen, mal schauen, ob das vielleicht schon 5 oder 10 andere sich auch gewünscht haben, und das verstärkt dann bei uns immer so ein bisschen die Motivation, in die Richtung zu arbeiten.
Danke, das ist recht. Eine Frage noch zu den Zertifikaten. Es gibt ja diesen Kiosk-Modus, heißt es, glaube ich, auf dem der User sich dann selbst bedienen kann, wenn sich seine Software zusammenklicken. Da gab es ja immer das Problem, gegen Localhost zu fahren.
Ja.
Gibt es da inzwischen eine Lösung, vielleicht eine PKI, die man aufbauen kann? Oder?
Es ist so, dass es inzwischen einen neuen Kiosk-Client gibt. Der ist erstmal so funktional, wie sich das jemand gewünscht hat, der das bei uns in Auftrag gegeben hat, eben genau wegen dieser Problematik. Der hat aber im Moment noch ein paar Schwierigkeiten mit der Performance. Deswegen sind wir da noch ein bisschen am Nachbessern. Aber es ist erstmal faktisch so, dass man direkt, wenn man jetzt einen aktuellen Client-Agent von uns installiert, diesen Kiosk mit dabei hat.
Gibt es weitere Fragen?
Sie hatten gesagt, einen Schulungsraum zu deployen. Wie machen Sie das, wenn Sie da mit 20, 30 Clients arbeiten und es sind wohldefinierte Inhalte, die da drauf müssen, so eine vollständige grundsätzliche Betriebssysteminstallation, werden Sie dann wohl wahrscheinlich nicht machen? Oder wie machen Sie das dann?
Sie meinen jetzt, wenn das in der Pause sozusagen mal schnell geändert werden soll. Also prinzipiell ist es, ich hole nur ganz kurz aus, ist es also so, wenn man jetzt sagt, man möchte also einen Client betanken und der soll bestimmte Produkte nachher bekommen, ja, dann kann ich ihm sagen, ich mache mir ein Metapaket, mit dem ich bestimmte Abhängigkeiten habe, und wenn ich das auf Setup setze, das ist jetzt Quatsch eigentlich, ne, weil das ist halt das OpenSUSE, das würde alles schief gehen, aber da würden also dann sozusagen, so kann ich erstmal ein Software-Set oder eine festgelegte Konfiguration standardmäßig sozusagen auf Clients verteilen, sodass die eben nachher erstmal ohne viel Aufwand, ne, nicht jedes Mal die einzelne Software auswählen, Konfiguration haben. Mir klang es jetzt, wie gesagt, danach, dass es eigentlich darum geht, ich muss in der Pause in relativ kurzer Zeit vielleicht irgendwie wieder was herstellen. Da gibt es bei uns jetzt schon seit längerer Zeit im Prinzip auch ein Modul, also es ist auch Kofinanzierung, OPSI Local Image heißt das, ist also eine Möglichkeit, die Festplatte vorher vorzubereiten. Wie gesagt, wir sind ja in diesem Boot-Image. Von da aus können wir partitionieren, wie wir möchten. Dann lassen wir das WinPE da liegen. Beziehungsweise, nein, in dem Fall, Entschuldigung, wird über das Boot-Image gearbeitet. In dem Fall wird die Festplatte so vorbereitet, dass wir nur weniger als 50% der Platte für den Client zur Verfügung stellen. Und dann können wir über ein also in Local Image sozusagen, das ist dann ein erneuter Lauf unseres Boot Images, können wir diese Platte einfach als Backup in den hinteren Bereich schreiben und die können wir auch innerhalb von der Pause wieder zurückholen. Also das war ganz konkret eine Anforderung jetzt für Schulungsräume oder für so Computerpools, wo unterwegs dann was kaputt gemacht wird und man aber zur nächsten Stunde wieder eine funktionierende Instanz braucht. Und genau da findet das halt Anwendung, was auch so funktioniert. Das ist also in 10 bis 15 Minuten ist das auf jeden Fall wieder da. Ich glaube, aufgrund einer Weiterentwicklung beim Windows gab es jetzt oder gibt es, wird auch auf der CeBIT vorgestellt, neue Erweiterung WinVHD. Da wird also die Festplatte des Windows als virtuelle Disk schon angelegt und der User schreibt in einen Snapshot, der wird nur einfach entfernt bei Belieben und dann ist das System wieder im Urzustand. Was auch recht schön ist, mit Obsolete Image kann ich also auch mehrere Stände mir natürlich speichern und mehrere Stände speichern heißt auch, ich kann mir auch ein Linux speichern und ich kann mir ein Windows speichern und ich kann also dann jeweils eins davon zurückdrehen, sodass ich also zum Beispiel in so einer Schulungsumgebung tatsächlich auch mal in Linux einsetzen kann, obwohl ich sonst vielleicht irgendwie auf Windows festgelegt wäre. So.
Das ist jetzt eine neue Funktionalität, die jetzt CeBIT erst rauskommt, oder haben Sie da schon
das WinVHD? Das WinVHD, das, also sozusagen muss man auseinanderhalten, das Local Image ist einfach erstmal nur eine, wie gesagt, eine Beschränkung des Clients auf den vorderen Teil der Platte und die Möglichkeit, Images wegzuschreiben. Das ist mindestens 2 Jahre alt. Ein Pferdefuß, sage ich mal, von Opsi in dieser Hinsicht vielleicht, ne, wenn man dann auch ein bisschen erstaunt ist vielleicht, was Opsi alles kann. Wir haben keine Marketingabteilung. Also nichts null. Ja, wir schalten auch nirgendwo Anzeigen. Ich habe selber Opsi mal eingeführt als Administrator und musste erstmal feststellen, wie ernst kann ich den UIB eigentlich nehmen. Wie etabliert sind die? Wie professionell? Wie funktioniert das alles? Und wenn man sich also damit befasst, merkt man also, es gibt einige Funktionalitäten. Es wird ziemlich schnell gefixt. Ja, wenn irgendwie, klar ist es Software, da treten Probleme auf. Das ist für uns sozusagen tägliches Business. Deswegen haben wir auch diese Logs. Wenn man uns halt die Logs schickt und wir sehen, da ist irgendwo was rot, was muss ich da ändern, dann wird das zügig gefixt und dann kann man sich als Kunde auch darauf verlassen. Und wie gesagt, Local Image ist halt so eine Funktion, die gibt es schon lange, die ist im Moment auch in der PetML-Lösung, pädagogische Musterlösung, heißt das in Baden-Württemberg, also vertreten, wo mit einem Univention Corporate Server, also sozusagen die Schule als Domäne gepflegt wird und das Client-Management findet eben mit Opsi statt, unter anderem also mit dieser Local Image-Funktionalität.
Also ich hätte eine Frage, und zwar, wenn sagen wir auf dem Client, auf dem Opsi-Client neue Software installiert wird, ist das dann auch sichtbar und kann man das prüfen?
Ja, ich würde das gerade mal noch, kann ich gerne mal zeigen. Ich habe jetzt hier ein Gerät, oder nehmen wir vielleicht das. Und ich möchte hier Firefox installieren. Jetzt kann ich ein On-Demand ausführen, ich kann aber auch, kann ich gleich mal demonstrieren, dem Client einfach die Netzwerkverbindung klauen. Das ist jetzt also ein Client, der ist auf WAN-VPN konfiguriert. Da sorge ich jetzt für ein Event, in dem ich sage, ich entferne die Netzwerkverbindung und dann stelle ich sie wieder her. Das stellt jetzt für den Client ein Event dar. Da müsst ihr jetzt hier gleich ein bisschen anfangen zu blinkern. Da sieht man das. Da passiert also was. Normalerweise ist also ein Event, das haben wir standardmäßig eingestellt, wenn man den PC anmacht. Ja, da wird vorher der Login geblockt, der User kann sich nicht anmelden, Software wird installiert und nachher wird die Anmeldung freigegeben. Das ist also sozusagen der Standard. Achso, der ist am Cachen. Ja, und das kann ich also auch anders erreichen, indem ich also andere Events einbaue. Ja, gibt es verschiedenste, man kann Timer-Events einbauen, man kann beim Runterfahren installieren, gibt es viele Möglichkeiten. Jetzt habe ich mir gerade selber ein bisschen eingelegt, das wollte ich eigentlich nicht so zeigen. Jetzt wird nämlich die Software im Hintergrund gecached und erst und man sieht nämlich gar nichts. Das können wir uns gleich in den Logs nochmal anschauen. Ich mache das jetzt mal auf dem anderen. Dann sage ich hier mal FileZilla, setze ich auf Setup. Kann man speichern und direkt on-demand abschicken. Und das sieht man jetzt halt. Ja, das ist, es kommt teilweise vor bei den virtuellen Maschinen, dass man dieses Fenster nur zur Hälfte sieht. Wird also das Event ausgelöst. Auf dem Client geht unser Notifier an und sagt, es wird Software installiert. So dass normalerweise die User dann auch das so in Ruhe lassen, beziehungsweise ist also die Eingabe gesperrt. Jetzt wird FileZilla installiert. Das sehe ich auch gleichzeitig. Das war es jetzt im Prinzip schon, denke ich. Also dann fertig. Und das kann ich hier. Achso, das ist ein weiteres Detail. Es gibt also immer noch verschiedene Skripte. Ja, man kann auch festlegen, dass bestimmte Software bestimmte Aktionen bei jedem Event stattfinden sollen. Oh, jetzt haben wir einen Fehler, aber ist vielleicht gar nicht so verkehrt. So, wir sehen also, es ist ein Fehler. Das kann ich auf verschiedene Art und Weisen rausfinden. Entweder kann ich mit dem Nagios-Connector die ganze Sache überwachen oder ich kann über eine Suche sagen, ich will rausfinden, fehlgeschlagene Aktionen heute. Muss ich erstmal einen anderen auswählen. Fehlgeschlagene Aktionen heute. Kriege ich den jetzt ausgewählt, ja, weil das der einzige ist. Da sehe ich also, habe ich ein Problem. Dann kann ich in die Logdatei schauen. Gut, ich weiß jetzt, es ist FileZilla, sonst muss ich nach dem Fehler suchen. Und dann finde ich hier, hat sich jemand verschrieben. Ja, da hat jemand irgendwie gesagt, das muss OPSI-Skript heißen. Also man legt das im Prinzip fest. Ja, unsere OPSI-Pakete sind im Prinzip so aufgebaut wie auch die, sag ich mal, Debian-Pakete. Das heißt, es gibt einen Control-Teil und es gibt halt die Software-Installation und das Skript. Und wenn ich in dem Control-Teil halt sage, das Ding heißt OPSI-Skript und nachher heißt es aber OPSI-Skript, dann gibt das einen Fehler. Ja, und das demonstriert das vielleicht auch nochmal ganz gut, habe ich vorhin nicht so explizit gesagt. Wenn wir also, wir prüfen die Exit-Codes, zum Beispiel jetzt bei einem MSI gibt es häufig Exit-Code 3010, alles gut gelaufen, aber ich muss noch rebooten, ist aber prinzipiell natürlich ein Fehler. Die kann man entsprechend abfangen, das tun wir auch, aber so, dass man es auch abändern kann, das kann jeder so tun und halten, wie er möchte. Und wenn irgendwo ein Skript halt mit Errorcode oder Rückgabe 1 zurückkommt statt 0, dann gibt das halt bei uns einen Fehler.
Ja, da hätte ich jetzt nochmal eine Frage, wenn bitte? Jemand, sag ich mal, unberechtigterweise auf dem Notebook, das unterwegs ist, selber Software installiert, kann ich das irgendwie mit OPSI auch scannen oder erkennen?
Das werden wir ab und zu gefragt, aber das ist Inventarisierungsbereich. Ich kann mit OPSI das tun, was ich auf dem Client tun kann. Ja, also ich kann nach bestimmten Exe-Files zum Beispiel suchen und kann sagen, melde mir das. Ja, indem ich zum Beispiel ein Skript schreibe und sage, was weiß ich, finde irgendeine Datei, das gibt irgendwie einen Rückgabecode und dann sage ich halt, ist Fatal Error und dann kriege ich das auf die Art und Weise gemeldet oder ich kann es mir irgendwo hinschreiben, sowas in der Richtung. Aber wenn sozusagen die Softwareinstallation auf einem Windows-Gerät stattfindet, wir haben also eine Software-Inventarisierung, dann würde die natürlich dort mit auftauchen, ja? Wenn das standardmäßig installiert ist, und auch mit auftaucht. Wenn sich jetzt ein User Heutzutage wird ja irgendwie Google Chrome gerne runtergeladen oder irgendwas und dann wird das, weil man nur ein normaler User ist und nicht Administrator und dann wird es halt nicht unter die Programme installiert, sondern ins User-Profil. Das würden wir jetzt so ohne weiteres nicht finden. Das müsste man also aktiv danach scannen.
Und wenn er Administrator ist, dann genauso?
Wenn er Administrator ist, dann würde es ja in der Registry mit auftauchen und dann würde man es hier sehen. Und dann kann man wiederum sagen, ich suche danach. Das heißt, ich sage, ich suche, das ist die Auswahlgruppe will ich nicht. Mein Kriterium wäre jetzt die Softwareinventarisierung. Ich muss hier oben das mal noch wegschmeißen. So grafische Oberflächen sind gar nicht so einfach zu bedienen. Komm schon. Genau, das muss weg und dann sage ich halt Inventarisierung ID, Java Stern, glaube ich, muss man sagen. Kann man auch, ich will nichts speichern, ein bisschen aufgeregt, wie es aussieht, durchführen. Zack, so und jetzt haben wir einen sehr geneigten Softwareentwickler, der der Meinung ist, man möchte sofort die nächste Abfrage starten, deswegen bleibt das Fenster hier offen. Wie dem auch immer sei, diese beiden Geräte scheinen also ein Java installiert zu haben. Ja, da kann ich dann sozusagen nachgucken gehen und die haben halt ihren Java drauf. Und der andere Client, das war jetzt glaube ich der, hat auch ein Java, oder nicht? Da war es der andere. Da. Ja, also das kann man durchaus finden.
Könnte man diese Drittsoftware auch dann hier remote wieder deinstallieren? Könnte man das triggern?
Ja, allerdings ist mit ein kleines bisschen Aufwand verbunden, man muss es einmal skripten. Ja, man muss also einmal sagen, also man muss die Software sich vielleicht einmal besorgen, um es sozusagen als Admin zu testen und oder zumindest um zu wissen, was ist der Deinstallationsstring. Okay. Ja, das kann ich vielleicht nochmal kurz an unserem Template zeigen, das wir mit ausliefern. Wo habe ich es? Das ist unser Template und hier ist es also so, dass man zur Installation pro Installer sozusagen eine bestimmte Installation mitbringt. Und genauso ist das auch bei der Deinstallation. Da muss ich gerade mal gucken, dass ich das nochmal hier finde. Genau. Und da ist es im Prinzip so, das liefern wir auch fertig mit. Und je nachdem, welcher Installer das ist, kann man jetzt also einmal bei einem Nullsoft, würde man sagen, Uninstall-Programm schräger S. Dazu muss man dem Skript einmal sagen, in welchem Pfad wurde das Programm installiert, relativ leicht rauszukriegen. Und dort heißt dann dieses Programm meistens wie noch irgendwie Anins. Wo ist denn das Uninstall-Programm? Also ist relativ einfach gemacht, ja. Wenn man sozusagen weiß, es ist ein Inno-Setup, dann muss man auch nur den Programmpfad angeben. Die standardmäßige Uninstall-Exe wird dann vervollständigt und das Ding ist sozusagen deinstallierbar. Auch das kann man sich also sehr einfach skripten, indem man zum Beispiel unseren Setup-Detektor benutzt, der kann das relativ einfach zurechtstricken. Genau.
Vielen Dank. Gibt es sonst noch Fragen oder was das?
Ich stehe auch gerne zur Verfügung, also wenn es noch Fragen gibt, irgendwie zum Detail oder wie gesagt, melden Sie sich gerne bei uns in der Firma. Wir werden also Interessenten niemals irgendwie abschreckend behandeln.
Herzlichen Dank.